Und da dann umso kräftiger noch auch diese frohen Weihnachtslieder singen können und vielleicht dadurch auch ein bisschen Licht und ja, vielleicht auch Sehnsucht nach dem Licht zum Ausdruck bringen können in dieser dunklen Jahreszeit. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr da vielleicht auch so wetterfühlig seid. Hört man ja verschiedene Sachen. Wir sind halt in der dunkelsten Jahreszeit und gerade in Deutschland ist vielleicht nicht ganz so schlimm wie in den ganz nördlichen Ländern, aber doch schon sehr stark, dass man merkt, ne? Also zum Winter hin werden die Tage kürzer, die Nächte länger und zum Teil bleibt da nicht mehr viel Tag. Vor allen Dingen, wenn man irgendwo arbeitet, wo man da nicht so viel Tageslicht sieht, dann kann das schon mal vorkommen, ja, dass man in der Dunkelheit zur Arbeit geht und in der Dunkelheit wieder von der Arbeit geht und gar nicht das Licht gesehen hat. Ja, und manche Menschen oder auch viele Menschen merken im Winter, wenn es dunkel wird, wird man müder. Man kann vielleicht weniger leisten, als man vielleicht im Sommer hat. Ja, der Energiehaushalt ist nicht mehr so gefüllt. Vielleicht ist man auch schlechter gelaunt als im Sommer. Und bei manchen entwickelt sich dann so eine Winterverstimmung, vielleicht sogar eine Winterdepression. Ich hoffe, dass keiner von uns darunter leidet, aber das gibt es wirklich. Und Ärzte empfehlen Menschen, die wirklich dann auch unter so einer Winterdepression leiden, dann bei leichten Fällen erst einmal einfach möglichst viel draußen, möglichst viel bei Tageslicht verbringen, um einfach Sonne zu tanken. Aber manchmal reicht das gar nicht aus und dann gibt es so welche Lichttherapien. Ich bin auch kein Fachmann, aber ich habe mir sagen lassen, dass es dann halt sehr, sehr helle Lampen gibt, die ein sehr spezielles Licht haben, das quasi sehr viel von dem, was wir an Sonnenlicht normalerweise halt haben, dann irgendwie zustande bringen, elektrisch zu erzeugen. Und dann müssen die Leute dann wie andere in ein Solarium gehen unter diese Lampe und dort sitzen. Und man merkt, wie auf einmal sich die Stimmung aufhält, auf einmal verändert sich alles durch dieses Licht. Es wird neue Energie, kommt dahin, Freude, Mut. Und das ist deswegen auch, glaube ich, kein Zufall, dass es in vielen Kulturen, gerade eben in unseren Breitengraden, ein Fest zur Wintersonnenwende gibt. Ganz verschiedene. Und das drückt halt eben diese Sehnsucht nach dem Licht der Sonne aus und das drückt auch aus, wie sehr wir eigentlich abhängig sind von dem Licht und wie sehr wir das Licht brauchen. Und manche kritisieren vielleicht, dass auch die Christen sich so ein heidnisches Lichterfest bedient haben und es zu ihrem Weihnachtsfest gemacht haben, zu dem Fest, wo wir die Geburt unseres Heilandes Jesus Christus feiern. Aber ich denke, da steckt eine Symbolik dahinter, die, ich denke, gar nicht so verkehrt ist. Denn so wie vielleicht die Heiden auf das Licht der Sonne warten und damit das Leben und Hoffnung und vielleicht neue Kraft, ein neues Jahr erhoffen und damit verbinden, so verbinden wir doch gerade mit Jesus Christus und seiner Ankunft hier auf dieser Erde eben diese Hoffnung, dass er eben das Licht in die Welt bringt, dass er die tiefsten Sehnsüchte des Menschen stillen kann, noch viel tiefer, als es vielleicht das Sonnenlicht machen kann. Und das Licht, es steht eben für die Hoffnung. Es gibt ja diese Redewendung, das Licht am Ende des Tunnels, und das drückt auch diese Hoffnung aus. Und jeden, der Probleme hat, den vielleicht Sorgen mit sich rumträgt, er sehnt sich nach diesem Licht, nach einer Lösung oder nach einer Erlösung. Und gerade heute, ich glaube, da brauche ich nicht weiter auszuführen, leben wir in einer doch sehr finsteren Welt, wo man sich doch sehr nach Licht und Erlösung sehnt. Allein wenn wir an die verschiedenen Kriege denken, die Vertreibung, die Flüchtlingswelle, die auch mittlerweile in Deutschland angekommen ist, all das ist Ausdruck davon, dass wir uns nach dem Licht sehnen. Psychische Erkrankungen nehmen immer mehr zu. Auch das sind schwere Sorgen und Probleme für Einzelne, für ganze Familien, wo man sich nach einer Lösung, nach einer Erlösung sehnt. Zerbrochene Beziehungen, gerade an Weihnachten, wird das sehr deutlich. Wenn Menschen da sind, die ihre Familie nicht mehr treffen werden, aus verschiedenen Gründen. Vielleicht sind sie gestorben, aber oft leben diese Menschen, aber man hat keinen Kontakt mehr. Und Jesus, er will auch hier Hoffnung schenken. Darüber werden wir sprechen. Vielleicht Vielleicht hast du Existenzängste. Ja, bei uns sind Existenzängste ja oft schon mit finanziellen Schwierigkeiten, Unsicherheiten verbunden. Aber vielleicht fehlt uns grundsätzlich so die Perspektive, die Hoffnung. Und vielleicht ist Weihnachten und die Weihnachtsstimmung und all die Freude und die Hoffnung, die damit verbunden ist, noch gar nicht bei dir angekommen. Aber auch eine Orientierungslosigkeit. Ich glaube, dass das schon in unserer Gesellschaft sehr, sehr breit verbreitet ist, auch wenn wir es vielleicht nicht gerne zugeben. Oft verbringt man seine Zeit damit, einfach nur irgendetwas zu tun, sei es im Smartphone durch Facebook-Nachrichten zu scrollen oder einfach den Fernseher laufen zu lassen und zu hoffen, dass niemand den Schalter ausmacht, ja, dass immer irgendwie was kommt, so als ob ein Leben da wäre, aber in Wirklichkeit sitzt man nur da und tut gar nichts und weiß auch gar nicht, was soll man tun, was ist das Gute, wofür lohnt es sich überhaupt aufzustehen vom Sofa und irgendetwas zu tun. Und wer sagt einem das, wer gibt einem da Orientierung? Ich denke gerade heute an diesem vierten Advent, kurz vor Weihnachten, wollen wir in dieser Serie eben über das Licht fortsetzen, mit dieser Sehnsucht nach dem Licht. Ich habe einen Text ausgewählt aus dem Römerbrief. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gelesen habt. Wer seine Bibel dabei hatte, darf gerne schon mal aufschlagen, Römer Kapitel 8. Dort schreibt der Apostel Paulus einen Brief an die Gemeinde in Rom, damals die Hauptstadt der Welt. Und er fasst nochmal die Grundlagen des Evangeliums, des christlichen Glaubens zusammen. Paulus selbst musste aus seiner eigenen Erfahrung auf die harte Tour lernen, dass kein Mensch, auch er selbst nicht, bei aller Anstrengung, dass er nicht in der Lage ist, gut zu sein oder Gutes zu tun, Gottes guten Willen zu entsprechen. Und Paulus beschreibt dann in diesem Brief auch den Zerfall des Menschen oder der Menschheit, wie sie immer weiter ihren selbstsüchtigen Trieben folgt und damit immer mehr Probleme eigentlich aufhäuft. In der Gesellschaft, in der Familie, in einem Selbstcharakter. Und dann bezeugt Paulus sehr klar, was er für die frohe Botschaft, für das Evangelium hält. Und dass sein eigenes Leben total umgekrempelt hat, nämlich dass jeder Mensch, unabhängig davon, wie gut oder schlecht er ist, egal wie alt oder wie jung, welche Herkunft er hat, welches Geschlecht, unabhängig davon, dass jeder Mensch durch den Glauben an Jesus Christus Vergebung und Erneuerung erfahren kann. Und er führt das aus und bringt viele Argumente und Gründe dann auch dafür an. Jeder, der sein Vertrauen auf Jesus Christus setzt, erhält ein neues Leben. Er erhält eine neue Identität. Er gehört jetzt zu Gottes Familie. Und er bekommt Hoffnung und Zuversicht. Eine Hoffnung, die über den Tod, der eigentlich so die natürlichste Grenze von uns allen ist, wo keiner von uns drüber gucken kann, aber Jesus und das Evangelium hat eine Hoffnung, die über den Tod hinaus trägt. Das bedeutet aber nicht, dass Paulus sagt, oh, wenn du an Jesus glaubst, dann sind alle deine Probleme automatisch gelöst. Nein, ganz im Gegenteil. Paulus macht auch sehr deutlich, dass wenn wir dieses neue Leben in Jesus Christus haben, in uns tragen, dann macht uns das zu Fremdkörpern in dieser sündigen und gefallenen Welt. Wir werden auf einmal Fremdkörper, die auffallen, die anecken, die einerseits anziehen, aber andererseits wieder auch abgestoßen werden. Und Paulus, er selbst musste das, so wie Jesus Christus auch, immer wieder erfahren, dass Menschen vom Evangelium angezogen werden und gleichzeitig doch viele auch irgendwie sich dagegen entscheiden und einen Hass, einen Neid gegen das Evangelium und gegen die Menschen, die das eben verkörpern, die das erfahren haben, entwickeln. Aber Paulus, er weiß, das sind nicht nur Angriffe von außen, die auf uns ankommen, bis hin zu vielleicht Christenverfolgung, wie wir das an vielen Stellen dieser Welt erleben. Es gibt auch einen Feind in uns. Das ist unser altes, selbstsüchtiges Wesen. Paulus, er führt das weiter aus. Also eine herzliche Einladung, den Römerbrief mal zu Hause in Ruhe zu lesen. Und er sagt, unsere alten, selbstsüchtigen, sündigen Gewohnheiten, unsere Charakterzüge, unsere Verletzungen, die wir in uns tragen, all das steht in einem ständigen Kampf mit der neuen Natur, die Jesus in uns geschenkt hat. Und er kommt dann aber zu dem Schluss, Dass er sagt, das alles ist kein Grund, entmutigt zu sein, sondern ermutigt. Und ich möchte lesen, wie er das dann erklärt im Römerbrief, Kapitel 8, von Vers 18 bis Vers 25. Denn ich denke, schreibt Paulus, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung, denn wer hofft, was er sieht? Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Dieser Text, er beschreibt eine Spannung. Eine Spannung, die, glaube ich, durch die ganze Welt geht, durch die ganze Weltgeschichte. Eine Spannung, die jeden von uns betrifft und die uns zerreißen kann. Und viele Menschen zerbrechen an dieser Spannung. Und diese Spannung, sie manifestiert sich in der sogenannten Theodizee-Frage. Das heißt, die Frage, wie kann Gott Leid zulassen? Und früher oder später stellt sich jeder Mensch diese Frage. Und das ist auch nichts Verwerfliches. Es ist nicht verboten, diese Frage zu stellen. Und viele gebildete und weise Menschen haben sich mit dieser Frage, wie kann Gott Leid zulassen, auseinandergesetzt. Und ich kenne keinen, der diese Spannung aufgelöst hat. Und es ist interessant, wie Paulus hier in diesem Text mit dieser Spannung umgeht. Und mir scheint, dass er diese Spannung nicht versucht aufzulösen. Die Spannung bleibt erst einmal bestehen. Was er versucht ist, eine Hilfestellung zu geben, um diese Spannung, in der wir stehen, auszuhalten. Und er beschreibt zwei Wahrheiten, man könnte vielleicht sagen zwei Pole, die diese Spannung erst einmal so überhaupt erst in der Realität aufrecht halten. Und dann beschreibt er, wie wir, wenn wir diese Wahrheiten verstehen, wie wir mit dieser Wahrheit leben und umgehen können in dieser Spannung. Und die erste Wahrheit, der erste Pol dieser Spannung ist, Paulus, er betont das ganz deutlich, jetzt noch leidet Gottes Schöpfung unter der Herrschaft der Sünde. Viele Menschen versuchen, zumindest heutzutage sehe ich das immer wieder, Leid, soweit es irgendwie geht, aus ihrem Leben auszuklammern, auszublenden. Wenn die Bilder im Fernseher vielleicht zu schlimm werden, dann machen wir einfach aus. Wenn wir vielleicht, hören, jemand ist krank geworden oder jemand ist gestorben, dann merkt man, immer weniger Leute nehmen sich die Zeit, dann wirklich hinzugehen, mit den Menschen zu reden. Oder wenn sie gestorben sind, eben mit der Familie zur Beerdigung anzutreten. Es gibt sicherlich immer viele gute Gründe, weshalb man das nicht tut, aber manchmal habe ich das Gefühl, wir drücken uns einfach, weil es uns unangenehm ist, weil es eine Spannung ist, die uns wehtut. Wir schauen weg, schauen vielleicht weg, wenn jemand gemobbt wird oder wenn jemand ungerecht behandelt wird. Und Paulus, er stellt sich der Realität des Leides. Er macht deutlich, wenn ihr in eure Bibel schaut, durch den Text hindurch immer wieder. Vers 18, wir leiden jetzt. Und nicht nur wir Menschen, die ganze Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen, heißt es in Vers 19. Die Schöpfung befindet sich also unter der Knechtschaft der Vergänglichkeit und seufzt und leidet wie eine Frau, die in Geburtswehen liegt. Und wir Menschen, Paulus betont das dann, auch wir Christen, wir, die wir unser Vertrauen auf Jesus gesetzt haben, die wir uns entschieden haben, Jesus nachzufolgen, koste es, was es wolle, die wir uns Kinder Gottes nennen dürfen, auch wir leiden und stehen in dieser Spannung. Und die Frage ist, woher kommt das überhaupt? Woher kommt dieses Leid? Und ich in Vers 20, da deutet Paulus das an. Er sagt dann, die Schöpfung wurde unfreiwillig unterworfen zur Nichtigkeit. Gut, Nichtigkeit, das muss man vielleicht erklären. So wie die Welt aus dem Nichts von Gott geschaffen worden ist, so ist sie an und für sich ohne Gott, ohne Beziehung zu Gott, nichts. Ja, etwas, das aus nichts gemacht ist, ist eben nichts. Und nur durch die Beziehung zu dem Schöpfer bekommt die Schöpfung ihren Wert, überhaupt ihre Existenz. Und deshalb ist, sobald die Schöpfung sich von ihrem Schöpfer löst, sie nichts. Nichtigkeit, vergänglich und sogar verdorben. Dieser Begriff der Nichtigkeit kommt an verschiedenen Stellen im Alten und Neuen Testament vor und hat diese Bedeutung, einmal diese Loslösung vom Schöpfer und damit keinen wirklichen Wert mehr zu haben, aber auch eben vergänglich zu werden und letztlich verdorben zu sein. Und damit spielt Paulus eindeutig auf den Sündenfall an, wie wir ihn in 1. Mose Kapitel 3 beschrieben finden. Könnt ihr auch gerne nachlesen in eurer Bibel. Dort sehen wir, wie der Mensch, den Gott eigentlich sehr gut gemacht hat, den er in eine perfekte Welt gestellt hat, wie dieser Mensch sich verleiten lässt und beginnt, Gottes Güte in Frage zu stellen, Gottes guten Willen zu missachten, zu misstrauen. Und stattdessen nimmt er sein eigenes Schicksal selbst in die Hand und sagt so, ich weiß es besser. Ich möchte selber für mich Entscheidungen treffen und nicht mehr Gott vertrauen mit dem, was gut und was böse ist. Das Interessante ist, Paulus, er bleibt mehrdeutig hier. Er sagt ja nur, sie ist unterworfen von dem, der sie unterworfen hat. Er sagt ja nicht, wer das ist. Er sagt nicht, der Mensch ist es. Aber sicherlich, wenn wir das mit 1. Mose 3 vergleichen, ist es der Mensch, der sich von Gott abwendet. Und der seinem selbstsüchtigen Trieben folgt und selbst damit zum Herrscher vielleicht der Schöpfung werden will. Und statt die Schöpfung Gottes zu bebauen und zu bewahren, beginnt er, sie auszubeuten und zu missbrauchen. Der Mensch wird selbst zum Verursacher des Leids in der Welt. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ganz viel von dem Leid, das wir heute in der Welt betrauern und mit Erschrecken feststellen müssen, ist von Menschen gemacht. Menschen töten, Menschen vergewaltigen und verletzen, Menschen lügen und betrügen. Und wir suchen unseren Vorteil auch auf Kosten unserer Mitmenschen. Andere Ausleger, sie deuten diesen Text so, dass Paulus hier von Satan spricht. Satan, der größte Widersacher Gottes, der Gottes Schöpfung zerstören will, der sie verderben will, der sie mit in Gottes Strafgericht hineinreißen möchte. Und es ist sicherlich nicht verkehrt, hier anzunehmen, dass Paulus auch den Satan im Blick hat. Denn Satan gelingt es immer wieder, uns zu verleiten, etwas zu tun, das wir eigentlich nicht gut finden und das wir vielleicht, ja, wo wir vielleicht sogar sicher sind, dass wir das nicht tun sollten, vielleicht auch gar nicht gut tun wollen. Wir sündigen und wir können nicht anders, weil wir unter der Herrschaft der Sünde stehen. Und was Satan damals im Garten Eden, 1. Mose Kapitel 3, könnt ihr das nachlesen, was Satan damals so wie eine Emanzipation, ja, als eine Loslösung, Befreiung vielleicht von Gottes Herrschaft so schön verpackt hat, er hat ihnen ein selbstbestimmtes Leben der Freiheit versprochen. Und das entpuppt sich dann, je länger, desto mehr, als eine Tyrannei, als eine Schreckensherrschaft, als eine Sklaverei der Sünde und Satans. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Ich treffe immer wieder gute Menschen, die sich schon ihrer Sündhaftigkeit bewusst sind. Und sie wollen noch eine Beziehung zu Gott, aber sie sagen, gut, ich muss erstmal, keine Ahnung, nehmen wir Beispiel, ich muss erstmal das rauchen lassen oder ich muss erstmal meine Wut in den Griff kriegen, ich muss erstmal ein besserer Mensch werden und dann kann ich zu Gott kommen und mich bekehren. Und das Problem ist, dass die meisten dieser Menschen, wenn sie ihrer Logik konsequent folgen, sie nie an diesen Punkt kommen werden, wo sie einmal sich zu Gott bekehren. Und das Wunderbare am Evangelium ist, dass Jesus uns liebt und schon alles für uns getan hat, damit wir gerettet werden können, auch wenn wir noch vollkommen verdorben und sündig sind. Und wir können so zu Gott kommen, wie wir sind. Und wir müssen nur eingestehen, ich bin sündiger, als ich denke, aber geliebter und angenommener in Jesus Christus, als ich jemals zu hoffen gewagt habe. Dann gibt es noch eine dritte Deutung von dem, der hier unterwirft, dass das Gott selbst ist. Ein bisschen interessant, die Vertreter dieser Position denken, dass hier die Rede ist von Gottes Strafgericht. Wenn ihr wieder 1. Mose 3 lest, dann merkt ihr, ja, es gibt ein Strafgericht. Als der Mensch sich von Gott abwendet, sagt Gott, du musst die Strafe für deine Schuld tragen. Er spricht eine Strafe aus über den Menschen, über die Schlange, über die Schöpfung. Und deswegen ist diese Sicht vielleicht sicherlich nicht ganz falsch. Und wir wissen auch, und das möchte ich deutlich sagen, auch vor Weihnachten, ja, das Evangelium ist auch, dass Gott nicht nur ein liebender Vater ist, der uns zu sich einlädt und den Weg dafür ebnet, der ist auch ein gerechter Richter, der einmal alle Ungerechtigkeit und unsere Rebellion und Sünde bestrafen wird und bestrafen muss, weil er sonst ungerecht wäre. Er wird jeden Menschen zur Rechenschaft ziehen für seine Taten. Aber ich denke, Paulus hat hier vielleicht doch weniger an Gott gedacht und weniger an das Strafgericht, sondern eben mehr an Gottes Gnade und die Verdorbenheit des Menschen und seine Gefangenschaft unter der Herrschaft der Sünde. Und das ist die erste Wahrheit, die wir anerkennen müssen, um diese Spannung aushalten zu können. Die zweite Wahrheit ist, Gott offenbart seine Herrlichkeit in der Erlösung seiner Kinder. Der ganze Abschnitt, der blickt sowohl in das Gesicht des Leides, also es verleugnet nichts, aber es sprüht doch voller Hoffnung und Zuversicht. Paulus, er erwartet eine zukünftige Herrlichkeit, die uns, also er meint damit die Kinder Gottes, offenbart werden soll. Vers 18. Er wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Also ich denke, das sind die Kinder Gottes, also die Christen in Vers 19. Er betont, dass alles Leid nicht das Ende ist, dass es Hoffnung gibt, Vers 20. Hoffnung auf Befreiung zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes, Vers 21. Oder diese Herrlichkeit ist nicht das Werk der Kinder Gottes, sondern der Abglanz der Herrlichkeit Gottes. Man könnte das vergleichen wie mit einem Spiegel. Die Kinder Gottes sind wie ein Spiegel, die vielleicht noch nicht vollkommen und klar sind, aber die, weil wir die Erstlingsgabe des Geistes in Vers 23, da spricht er davon, das heißt, weil der Heilige Geist bereits in unserem Leben wirkt, Prozesse der Verherrlichung, der Erneuerung bereits begonnen haben, ja, quasi durch den Heiligen Geist dieser Spiegel schön poliert wird, ja, und immer besser und immer klarer, wir Gottes Herrlichkeit widerspiegeln können in dieser Welt. Gott ist noch nicht fertig damit, aber er verspricht, dass er einmal zu einem guten Ende mit uns kommen wird. Und danach sehen wir uns, daraus erwarten wir diese endgültige Erlösung unseres Leibes in Vers 23. Der Leib, der jetzt noch Versuchung ausgesetzt ist, versagt, aber zugleich die Gewissheit hat, dass wir bereits gerettet sind in Jesus Christus. Durch den Glauben allein, nicht durch unsere Leistung. Und dass Gott einmal uns in die Herrlichkeit hineinführen wird. Und ohne Zweifel wird hier deutlich, und das ist eben die andere Seite, ja, das Leid in der Welt ist da. Ja, wir leugnen das nicht. Wer hat es verursacht? Sicherlich der Mensch mit seiner Entscheidung, gegen Gott zu wenden. Satan vielleicht. Im gewissen Sinne Gott, der als Strafe auch dort urteilt. Aber wir haben eben auch Gottes Güte und seine guten Absichten mit der Schöpfung. Gott ersetzt alles daran, um seine Schöpfung wieder zu erlösen, um sie wieder zu versöhnen, um sie wieder zu heilen. Noch ist es nicht so weit, aber aus dem Text wird diese Hoffnung deutlich. Es kommt der Tag, wo das Leid endgültig vorbei ist, wo Gott sein vollkommenes und endgültiges Friedensreich, seine Friedensherrschaft errichten wird. Und das ist eine Hoffnung, die ist mehr als nur ein Vertrösten auf die Zukunft und auf das Jenseits. Das wird ja Christen oft vorgeworfen, dass Christen nur auf das Jenseits vertrösten. Aber ich denke, das ist nicht ganz richtig. Wenn wir keine Hoffnung für die Zukunft haben, dann haben wir auch keinen Trost für das Leiden in der Gegenwart. Ohne Hoffnung, könnte man sagen, sind wir bereits gestorben. Es gibt ja so ein Sprichwort, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das bringt das zum Ausdruck. Wenn die Hoffnung weg ist, dann ist alles vorbei. Und deswegen ist diese Hoffnung auf eine herrliche Zukunft etwas, das uns Trost gibt und das uns Hoffnung gibt. Aber Jesus, er hat mehr als nur eine Hoffnung, die im Jenseits erst in Erfüllung geht. Durch die erneuernde und heilende Kraft des Heiligen Geistes dürfen wir heute schon einen Vorgeschmack auf diese Herrlichkeit im Himmel haben. Vielleicht noch nicht in der vollkommenen Form, aber einen Vorgeschmack. Trotz allem Leid dürfen wir erfahren, wie Jesus Christus uns in der Kraft des Heiligen Geistes schon hier und jetzt ein Licht der Hoffnung aufgehen lässt. Zum Beispiel, Jesus ergibt uns Orientierung im Leben, schon hier und jetzt, nicht nur für das Jenseits. Er zeigt uns durch sein Vorbild und durch das Wort Gottes, was gut ist und wie wir immer mehr eben dieses Gute in unserem Leben zum Ausdruck bringen können, in unserem Denken, unserem Reden, unserem Handeln. Paulus selbst ist ja eins der besten Beispiele für diese krasse Lebensveränderung. Er war unterwegs, um Christen gefangen zu nehmen, zu foltern und zu töten. Und da erscheint ihm Jesus und sagt, Paulus, ich sage es mit meinen Worten, du bist falsch unterwegs. Mein Plan für dich ist, dass du hingehst und das Evangelium von mir an alle Heidenvölker bringst und sogar vor Königen und Kaisern sprechen wirst. Und diese Begegnung mit Jesus verändert sein Leben total und er wird zum größten Heidenmissionar und Zeugen für Jesus. Auch wenn das bedeutete, dass er gehasst und verfolgt und schließlich sogar als Märtyrer gestorben ist. Wenn du dich fragst, warum bin ich eigentlich hier auf dieser Welt? Da möchte ich dich heute mal ermutigen. Frag mal den, der dich gewollt hat, der dich gemacht hat. Frag mal den, der für dich auf diese Welt gekommen ist, um für dich sein Leben zu geben. Frag mal denjenigen, der tot war, der auf der anderen Seite des Vorhangs gewesen ist und der von Gott auferweckt worden ist. Er ist zurückgekehrt in dieses Leben und er will dir und mir Hoffnung und Orientierung im Leben geben. Wann hast du dir das letzte Mal vielleicht Zeit genommen, um im Gebet mit Gott darüber zu sprechen, wofür du eigentlich hier bist? Wann hast du das letzte Mal Gottes Wort gelesen und nicht nur um ein Häkchen zu machen, so erledigt, sondern wo du wirklich eine ganz praktische Anwendung aufgeschrieben, festgehalten hast? Du sagst, das habe ich jetzt gelesen und das will ich jetzt tun. Ich möchte uns dazu einladen, gerade zum Ende des Jahres hin. Vielleicht findet ihr hoffentlich einen Tag, wo ihr sagt, ich will mal ruhig werden vor meinem Schöpfer und meinem Erlöser und ihn fragen, was war gut? Was kann ich besser machen im nächsten Jahr? Wo steht Veränderung an? Gib mir Orientierung in meinem Leben. Und Gott, Jesus Christus, er wird das tun. Er kann und möchte zerbrochene Beziehungen heilen. Das ist auch ein Vorgeschmack des Himmels, den wir schon hier auf dieser Erde erleben dürfen, vielleicht nicht in vollkommener Form. Aber ich bin so dankbar, dass ich in meinem jungen Leben schon immer wieder erleben durfte, auch in meiner Heimatgemeinde Geschwistern immer wieder gehört habe, wie Jesus wieder Menschen miteinander versöhnt, wo man das gar nicht mehr gedacht hat. Wo Ehepaare, die sich eigentlich scheiden lassen wollten, durch den Glauben an Jesus wieder versöhnt wurden miteinander. Sie wieder nicht nur im Glauben an Jesus gewachsen sind, sondern Hoffnung bekommen haben, Liebe bekommen haben füreinander und Schritt für Schritt sich ausgesöhnt haben und wieder eine heile Ehe und glückliche Ehe erleben durften. Wo drogensüchtige Söhne und Töchter frei geworden sind, sie hatten sich schon mit ihren Eltern von ihren Eltern getrennt, die Eltern hatten sie schon längst aufgegeben. Und Jesus hat sie frei gemacht und sie konnten sich wieder versöhnen. Und viele andere Beispiele. Vielleicht kennt ihr selbst Menschen, die das erlebt haben, wo Jesus zerbrochene Beziehungen geheilt hat. Jesus, er kann und möchte auch deine seelischen Wunden heilen. Ich habe das schon gesagt, wir leben in einer Gesellschaft, die wahrscheinlich die meisten Psychologen, Psychotherapeuten und sonstige Lebensberater und so weiter hat. Depression ist mittlerweile die Volkskrankheit Nummer 1 geworden. Kann man sich gar nicht vorstellen. Und alle Jahre wieder steigt vor Weihnachten die Selbstmordrate. Wir sind in einer Gesellschaft von seelisch verwundeten Menschen. Ganz bestimmt sind viele dieser seelischen Wunden durch kaputte Beziehungen entstanden. Und manchmal drängt sich da auch der Verdacht auf, dass die Psychologen und die Psychotherapeuten heute so einen Ersatz spielen müssen für Familie, für Freunde und vielleicht auch für die Kirche. Und ja, das möchte ich nicht verheimlichen. Es gibt seelische Wunden, die zeitlebens, während wir hier auf dieser Erde leben, nicht geheilt werden, mit denen wir lernen müssen, leben zu müssen. Und auch hier ist Paulus uns ein Beispiel. Er schreibt im Korintherbrief, dass er Gott gebeten hat, er spricht da von einem fahlen Fleisch, wir wissen nicht ganz genau, was es ist. Paulus war scheinbar nicht so weinerlich, dass er sich da seine ganze Diagnose präsentiert hat, aber er hat etwas, das ihn sein Leben lang belastet hat. Und er hat Gott mehrmals gebeten, bitte heile mich davon, damit ich frei bin, das Evangelium besser zu verkündigen und so weiter. Und Gott hat gesagt, nein, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und ich weiß nicht, welche seelischen Wunden du mit dir herumträgst. Vielleicht versteckst du sie ganz gut. Vielleicht bist du nicht einmal bereit, sie dir selbst einzugestehen. Aber ich möchte dir heute die frohe Botschaft weitergeben. Es gibt Hoffnung für dich. Jesus, er kennt dein Leid. Er kennt deine Angst. Er kennt deine Niedergeschlagenheit und vielleicht Depression. Und Jesus, er lässt dich nicht allein. Er trägt dich durch. Und er kann dich auch heilen, wenn das sein Wille ist. So wie wir bei Paulus gesehen haben. Aber er wird sicherlich dich nicht damit alleine lassen. Denke, viele werden das Gedicht kennen, Spuren im Sand. Ich finde, das ist ein wunderbares Gedicht, das genau diese Tatsache zum Ausdruck bringt. Ja, wo ein Mensch durch eine schwere Zeit gegangen ist und eben zurückblickt und quasi das Bild eben vom Strand, ja, und er sieht nur eine Spur und er sagt, Gott, in den schweren Zeiten warst du nicht da, wo warst du? Und die Antwort Gottes ist, glaube ich, sehr verblüffend, aber so wahr. Ich habe dich getragen. Die Spur, die du siehst, das ist meine Spur, das bist nicht du. Und das ist, was Jesus heute, gerade am 4. Advent, dir heute als Licht und als Hoffnung mitgeben möchte. Ich trage dich da durch. Du kannst mir vertrauen. Als 10-Jähriger hatte ich fürchterliche Angst im Dunkeln. Konnte nicht mehr einschlafen. Und irgendwann wurden diese Angstzustände, haben die sich so verselbstständigt. Das wurde immer schlimmer und schlimmer. Irgendwann hatte ich sogar am Tag Angst, wenn ich alleine war im Zimmer. Irgendwie kam da immer was hoch in mir. Ja? Ich weiß nicht, wer schon mal Ängste hatte. Ja, dann kommt da so etwas hochgekrochen, ne? Und schnürt einem die Kehle zu. Es gibt eigentlich keinen physikalischen Grund dafür, ja? Aber es ist trotzdem. Und das war wirklich schlimm. Und ich kam immer wieder zu meinen Eltern und sie waren auch ratlos. Woher diese Angst kam, und ich weiß nicht, woher meine Mutter diese Idee hatte, aber auf jeden Fall hatte sie eines Nachts eine Idee. Vielleicht wollte sie mich einfach loswerden und schlafen, ich weiß es nicht. Sagte sie, okay, Robert, Wenn die Angst wiederkommt, geh, leg dich hin. Wenn die Angst wiederkommt, dann betest du ein kurzes Gebet. Jesus, hilf mir. Okay, das war's. Jesus, hilf mir. Wisst ihr, erstmal habe ich nicht geglaubt, dass mir das hilft. Bin dann hoch in mein Zimmer, mich wieder hingelegt. Die Angst kam wieder. Und ich dachte, okay, gut, ich probiere es einfach mal. Und ich bete, Jesus, hilf mir. Jesus, hilf mir. Und wisst ihr, manchmal habe ich das fast wie so ein Mantra, immer, Jesus, hilf mir, Jesus, hilf mir. Aber mit jedem Wort, wo ich sagte, Jesus, hilf mir, als ob die Angst so ein bisschen zurückgeschubst wird. Und mit jedem Mal, wo ich das erleben durfte, wuchs ein bisschen mehr Vertrauen in Jesus. Jesus hat mir geholfen, Schritt für Schritt. Das ging noch, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber bestimmt ein paar Monate. Aber irgendwann war die Angst weg. Das Wunderbare ist, wenn ich zurückblicke, vielleicht war das vielleicht sogar von Gott geschickt. Ich weiß es nicht, woher diese Angst kam. Aber in dieser Zeit habe ich gelernt, Jesus mein Leben zu vertrauen. Ich habe damals eine Entscheidung getroffen, ich will Jesus vertrauen und ich will ihm konsequent nachfolgen in dieser Zeit. Und wie gesagt, nach einiger Zeit ging das weg und kam ganz selten, kommt das wieder. Und wisst ihr, manchmal kommt es wieder. Und ich erinnere mich an dieses kurze Gebet. Jesus, hilf mir. Und mein Vertrauen in Jesus ist mit jedem Mal gewachsen. Weil ich weiß, Jesus, er hilft mir. In meiner Angst, vielleicht in meiner Depression oder in meinem Leid. Wo ich denke, niemand versteht mich, niemand kennt mich, niemand weiß, wie es mir geht. Jesus, er weiß es. Und er ist an deiner Seite. Und er wird dich da durchtragen. Wir dürfen ihm da vertrauen. Und da kommen wir zum dritten Punkt. Wenn das wahr ist, ja, diese Spannung, jetzt noch leidet die Schöpfung Gottes unter der Herrschaft der Sünde. Und diese Realität können wir nicht leugnen. Und das hilft nichts, das auszublenden. Das macht das alles nur schlimmer. Ja, das Leid ist da. Und es ist schlimm. Und auf der anderen Seite, Gott offenbart seine Güte, seine Herrlichkeit in der Erlösung seiner Kinder. Wir selbst sind das Beispiel dafür, was Gott eigentlich für eine gute Absicht hat mit seiner Schöpfung. Und wenn wir diese Spannung so erst einmal verstehen und im Glauben anerkennen können, dann erweckt das in mir eine Hoffnung. Vielleicht ist es am Anfang nur ein kleiner Funke Hoffnung. Vielleicht sind die Probleme noch so groß, der Schmerz so tief, dass sie sagen, ich weiß nicht, wie das einmal gut werden soll. Aber ein bisschen Hoffnung ist da. Hoffnung, die sieht, was man noch nicht sehen kann. Das ist ja das Besondere bei der Hoffnung. Paulus betont das ja in Vers 24, 25. Hoffnung, die sieht etwas, das man eigentlich nicht sehen kann und das doch wahr ist und da ist. Nämlich Gott in Jesus Christus mit seiner Liebe, in der Kraft des Heiligen Geistes, der uns erneuern möchte. Und der versprochen hat, uns zu einem guten Ende zu führen. Hoffnung, die dann auch geduldig warten kann, die auch mal Leid ertragen kann, weil sie weiß, dass eine herrliche Zukunft sicher ist. Wisst ihr, christliche Hoffnung beginnt vielleicht wie ein Licht am Ende des Tunnels. Und wir wissen nicht, ob das vielleicht der Zug ist. Ja? So ein kleiner Funken Hoffnung. Und sie wird dann zu so einer Taschenlampe in unserer Hand, die uns hilft, den nächsten Schritt zu sehen. Ein Schritt vor den anderen. Und sie wächst irgendwann vielleicht zu einem Feuer im Kamin, wo wir uns drum versammeln können, uns wärmen können, wo wir Gemeinschaft miteinander erleben dürfen. Seine Hoffnung, die uns dann ermutigt, dieses Licht der Liebe Gottes in die Hand zu nehmen und in eine finstere Welt hinauszugehen, auch wenn wir Angst haben, auch wenn wir befürchten müssen, dass die Menschen uns dafür hassen oder auslachen werden. Und dieses Licht der Hoffnung in diese Welt hinauszutragen, damit noch viele Menschen ihre Sehnsucht nach dem Licht stillen können. Die Hoffnung, die Jesus Christus uns schenkt, ist ein Licht, in dem wir uns selber sonnen können, in dem wir Sonne auftanken können, um dieses Licht dann mit anderen Menschen teilen zu können. Wir können nichts, Jemand hat das mal so gesagt, wir können nicht bei anderen Menschen entfachen, was nicht bei uns brennt. Wir dürfen Gottes Liebe erst einmal auftanken und für diese Hoffnung für uns in Anspruch nehmen, die Heilung erfahren, um sie dann weitertragen zu können zu unseren Mitmenschen. Man kann den Text vielleicht so zusammenfassen, obwohl die Schöpfung noch unter der Herrschaft der Sünde leidet, hoffen und erwarten wir die Vollendung unserer Erlösung in Jesus Christus. Heute ist der 4. Advent, wir warten alle auf Weihnachten. Wir hoffen, dass es eine gute Bescherung gibt. Wir hoffen vielleicht auf ein paar besinnliche, freie Tage. Wir hoffen vielleicht auf ein frohes Fest. Und ich hoffe, dass wir bei all dem Trubel den wahren Grund des Weihnachtsfestes nicht vergessen. Nämlich Jesus Christus, der kam in diese Welt, wurde ein Mensch, um uns das Licht der Hoffnung zu bringen. Sein Name Immanuel, Gott ist mit uns. Ich hoffe und bete, dass dieses Weihnachtsfest ganz neu Hoffnung für dich sein kann, wo du Hoffnung schöpfst, wo du dich neu auf Jesus Christus ausrichten kannst, wo dein Vertrauen auf Jesus wächst, vielleicht mit einem kleinen Gebet, wo du sagst, eigentlich bin ich mir nicht sicher, ob das überhaupt irgendwas hilft, aber ich probiere es mal. Und wo du merkst, es trägt, es hilft. Ich hoffe und bete, dass jeder von uns ein Hoffnungsträger wird, der das Licht der Liebe in die Welt hinausträgt, der ermutigt, der tröstet und der Hoffnung ausstrahlt. Denn was uns alle verbindet, über alle kulturellen, sprachlichen, gesellschaftlichen Grenzen hinweg, das ist die Sehnsucht nach dem Licht. Amen.